Ich habe über eine Milliarde geraced.
Letztendlich muss man halt sagen, dass das der größte Fehler war, den ich gemacht habe. War unsere 240 Millionen Series B.
Was uns irgendwie zum schnellsten Unicorn aller Zeiten gemacht hat. Wir standen ja am Ende bei 800 Millionen Umsatz. Waren an der Klippe zur Profitabilität. Ein Konkurrent aus Amerika ist von 10 Milliarden auf 1 Milliarde an der Börse zusammengekracht. Da habe ich mich vors Board gestellt, gesagt, Leute,
wir gehen dann jetzt nicht so runter wie die anderen. Wir machen genau das Gegenteil.
Da habe ich 400 Millionen geraced, aber mit 2x Liquid.
Hast du dir jemals die Schuldfrage gestellt? Julian, du hast mit WeFox eine Firma gegründet, die Peak-Bewertung bei 4,5 Milliarden Dollar hatte. Dann hinten raus nicht alles so gelaufen ist, wie es sein sollte. Jetzt steht sie, ich glaube 2024 gab es mal irgendwie ein Nachinvestment bei ungefähr 500 Millionen Reported Value. Das heißt, das hat sich dann hinten raus nicht ganz so entwickelt. Jetzt macht ihr mit Delta ein Venture Studio. Also gut, es gibt einen Campus, es gibt also ganz viel Infrastruktur drumherum, aber im Kern einfach viele Firmen, die ihr gründet und aufbaut. Und wenn ich jetzt als Gründer zu dir komme, wäre meine erste Frage wahrscheinlich, Julian, was würdest du mir sagen aus all deiner Erfahrung, wie baut man kein Unicorn? Das halt auch am Ende überlebt. Also anders formuliert, wie baue ich eine Firma, die am Ende als Unicorn überlebt?
Ich glaube, das Allerwichtigste ist erstmal zu sagen, dass ich heute, so wie ich bin, nicht derjenige bin, der eine große Firma leiten kann. So. Und diese Humbleness und gleichzeitig dieses Eingeständnis, ich muss wachsen, und zwar meine Kapazität, meine Bandbreite erhöhen, um in der Lage zu sein, eine große Company aufzubauen, die Komplexität zu halten, ein guter Leader zu sein, die richtigen strategischen Entscheidungen zu treffen. Und was das im Endeffekt bedeutet, ist, ich muss ständig interessiert daran sein, was sind die Sachen, die ich nicht kann. Und dann diese Sachen erforschen und lernen und ständig wachsen. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, wenn jetzt ein Gründer zu mir kommt, dann ist der Kern, humble zu sein, zu sagen, ganz, ganz vieles, was ich können muss, kann ich noch nicht, aber ich bin bereit zu wachsen und dahin zu gehen, wo es weh tut. Und diese Bereitschaft zu zeigen und auch zu internalisieren. Und zwar immer wieder auf das Unangenehme zuzugehen und Veränderungsprozesse zu durchlaufen und eigentlich daraus eine tägliche Praxis zu machen.
Viele sagen immer, du sollst dich auf deine Stärken fokussieren und deine Schwächen so ein bisschen beiseite legen und im Zweifel jemanden dafür einstellen oder ein komplementäres Gründerteam dafür schaffen. Bis zu welchem Grad stimmt das und bis zu welchem Grad muss ich mich eben damit auseinandersetzen, was ich heute noch nicht kann?
Ich glaube, als Gründer beziehungsweise als die Person, die ganz oben steht, musst du schon in der Lage sein, alle unterschiedlichen Bereiche, die es braucht, um eine Firma erfolgreich ganzheitlich zu entwickeln, musst du können. Und für mich ist sozusagen die einfachste Beschreibung, du hast sozusagen vier Teile in deinem Gehirn. Du hast vorne rechts sozusagen deine visionären Kräfte. Du hast hinten rechts deine Beziehungsfähigkeit. Du hast hinten links deine Fähigkeit zu planen. 1, 2, 3, 4, das müssen wir machen. Und dann hast du vorne links deine Fähigkeit, Daten zu analysieren, zu gucken, was braucht es an Metrics, um erfolgreich zu sein. Und über die Zeit, also über die Art und Weise, wie wir aufgewachsen sind, ist einer dieser vier Teile in unserem Gehirn stärker ausgeprägt und besser vernetzt als die anderen Teile. Also wenn unsere Eltern uns zum Beispiel belohnt haben, wenn wir tolle Geschichten erzählt haben, dann sind unsere visionären Kräfte stark. Wenn es denen wichtig war, irgendwie sozial zu sein und soziale Fähigkeiten zu fördern, dann sind unsere Beziehungsfähigkeiten gestärkt und so weiter. Ne? Und im Endeffekt hat jeder dann sozusagen einen Bereich, der stärker ist als die anderen. Und ich glaube einfach, Gründer müssen in allen vier Bereichen recht stark sein. Und wie entwickeln sie diese Stärke? Die entwickeln die Stärke, indem sie genau in den Bereich gehen, in dem sie sich nicht wohlfühlen. Also wenn ihre visionären Kräfte nicht stark ausgeprägt sind, dann müssen sie in sozial riskanten Situationen ihre visionären Kräfte üben. Also zum Beispiel vor eine Gruppe von 20 Leuten zu gehen, zum Beispiel Investoren, und darüber zu sprechen, wo die Firma in 20 Jahren steht. Nur in solch sozial riskanten Momenten, wo es auch wirklich um was geht, bilden sich diese Nerven Verbindungen und die Fähigkeiten wachsen. Oder wenn ich im Bereich Daten nicht stark bin, jeden Tag mich damit auseinandersetzen, Zahlen, Fakten, zu analysieren, zu verstehen, Systeme zu bauen, auch wenn es mich viel Energie kostet. Und so wirst du über die Zeit zu einem Whole Brain Thinker und kannst in der Lage sein zu sagen, okay, die Company geht dahin. Das ist, sind die Leute, die wir brauchen. Das ist der erste, der zweite, der dritte Schritt. Und so messen wir Erfolg. Und dann hast du auch in dir selbst einen ständigen Dialog, weil Vision und Aktion steht häufig im Widerstand oder Widerspruch und Beziehung und Daten, Fakten stehen häufig im Widerspruch und du hast einen internen Dialog, wo du alle Seiten von einem Problem betrachten kannst. Also ich glaube schon, dass das wichtig ist und dann gleichzeitig hast du natürlich ein Geschenk, was du mitbringst in die Welt, was dich besonders macht und das ist das, worauf du dich am allermeisten fokussieren solltest.
Was würdest du sagen, ist bei dir das Geschenk?
Mein Geschenk hat auf jeden Fall damit zu tun, Menschen zu begleiten auf ihrer Reise, ihr Potenzial zu entwickeln. Und ich glaube, dass ich da vielen Leuten viel geben kann. Und das hat sich geändert von einem eher forceful Approach, wo ich mich mehr gesehen habe wie einen Change Agent, der Leute immer wieder die Klippe runterschmeißt mit guter Intention, um zu sagen, hey, du musst darunter, damit du wächst, hin zu einem viel, viel sanfteren Prozess, wo ich die Leute begleite, an die Hand nehme und die schwierige Situation durchcoache und ein System baue, was sie unterstützt.
Das heißt, du würdest heute von dir sagen, du bist ein guter Leader?
Ein guter Leader. Also ich glaube, ich entwickle ein besseres Bewusstsein über irgendwie meine Muster. Und ich glaube, das ist ein ganz guter erster Schritt, so ein Bewusstsein. Wo bin ich gut und wo bin ich nicht gut? Und dann habe ich eine immer besser werdende Praxis in den Bereichen, in denen ich Limitationen spüre, besser zu werden und damit auch, glaube ich, ein besserer Leader zu werden.
Du hast gerade gesagt, du hast die Menschen früher quasi mit guter Intention, aber von der Klippe gestoßen und heute machst du es nicht mehr. Das heißt, du hast ihnen früher eine Aufgabe gegeben und gesagt, jetzt lauf mal und komm mit dem Ergebnis zurück und heute sagst du, hey, hier ist die Aufgabe, lass uns mal gemeinsam durchgehen, wie du es machen würdest und wir entwickeln das System gemeinsam, bevor du sie ausführst oder wie unterscheiden sich diese Approaches?
Nee, ich habe früher einfach, und das ist glaube ich auch ein Talent von mir, dass ich die wunden Punkte von meinem Gegenüber recht schnell identifizieren kann und früher habe ich die einfach schonungslos auf die Person geworfen, ja, und habe die Menschen mit dieser Transparenz und der Direktheit, glaube ich, ziemlich vor den Kopf gestoßen. Und wie so eine Schocktherapie. Ja? Also deine Themen sind, du gehst Konflikten mit Menschen aus dem Weg. Dein Problem ist, dass du nicht zuverlässig bist, weil du bestimmte Sachen vor bestimmten Sachen Angst hast. Und genau deswegen schmeiße ich dich jetzt genau in die Situation, in der genau deine wunden Punkte getriggert werden. So, das war so. Und was ich damit natürlich kreiert habe, ist genau diese Trigger wurden aktiviert. Und wenn ein Trigger aktiviert wird, dann macht ein Mensch erstmal zu. Der geht dann in eine Verteidigung und die Verbindung bricht weg. Dann ist überhaupt gar kein, ich sehe es immer so, dass zwischen mir und dir, da ist so ein Rohr. Mhm. Und dieses Rohr, das kann eine bestimmte Transparenz, Direktheit, Klarheit aushalten. Wenn ich da zu viel durchzudrücken, ja, dann platzt dieses Rohr. So. Und ich glaube, das habe ich früher gemacht, damit die Beziehung kaputt gemacht. Ich glaube, jetzt habe ich ein viel größeres Bewusstsein darüber, was brauche es, um das Rohr zwischen uns größer zu machen, um mehr Wahrheit, Authentizität, Direktheit zuzulassen im Sinne von dann gemeinsamem Wachstum.
Lass uns mal bei meinem Beispiel bleiben. Du gibst jemandem eine Aufgabe, wo du eigentlich weißt, die können noch gar nicht alles. So, sie müssen das aber lernen, um die Aufgabe zu schaffen. Mhm. Wie framest du das heute und wie aggressiv bist du da mit der Aufgabe von, wie groß ist die? Wie groß darf der Druck sein von, du musst das jetzt quasi trotzdem lernen, um zu wachsen und um in deiner Position zu wachsen? Ist das dann ein, hey, 10-20% größer als vorher oder ein 70% größer?
Naja, erstmal glaube ich, dass ich versuche, sehr viel mehr vorher zu investieren in Beziehungen und Vertrauen. So. Also ein gutes Beispiel war, gestern saß ich mit einem Gründer von mir zusammen und der steht an so einem Wachstums-Edge gerade, wo er intern die Situation, die Struktur, die Rollen nicht geklärt hat und dadurch eine Struktur geschaffen hat, in der er abhängig ist von einem Mitarbeiter und selber gar keine Agency hat, den Erfolg der Company zu verantworten. Und dann sind wir gestern irgendwie um den Block gelaufen, ich nehme mir Zeit und dann versuche ich dort einfach viel, viel tiefer reinzugehen und zu verstehen, okay, warum setzt du dich mit diesem Mitarbeiter nicht zusammen, um letztendlich die Struktur zu klären, damit du letztendlich in die Verantwortung gehen kannst und die Firma zum Erfolg bringen kannst. Was hält dich davor zurück? Weil im Endeffekt ist es so, dass du jetzt gerade Schwierigkeiten damit hast, das Flugzeug abzuschießen mit 20 Leuten, was gerade in einen Turm fliegt mit 1000 Leuten. So. Du riskierst gerade die ganze Company. Und dann versuche ich da, mich langsam ranzutasten und mehr auf die Gefühlsebene zu gehen. Weil der Grund, warum er diesem Gespräch aus dem Weg geht, ist irgendeine innere Blockade. Mhm. Und die ist nicht im Kopf, sondern die ist im Körper. Und mit ihm viel, viel tiefer in dieses Gefühl einzutauchen, zu gucken, was ihn da blockiert. Und dann bin ich ja selber kein Therapeut, aber ich habe ein Netzwerk an Therapeuten und Coaches bei mir im Campus. Das heißt, ich öffne eine Tür, er weiß, ich komme wirklich sozusagen mit einer guten Intention. Er weiß, er ist mir wichtig, ja. Und ich bringe ihn dann zu den richtigen Leuten, die dann mit ihm tiefer dort reingehen und versuchen, diese Blockaden nicht oberflächlich, sondern in der Tiefe an der Wurzel zu lösen.
Wie hast du das vorher gemacht? Weil, ich meine, du kommst ja trotzdem aus einer Rocket-Internet-Schule. Ich bin mir ganz sicher, dass ihr da, oder dass du in deiner ersten Firma, also nehmen wir mal deinen Deal, als Beispiel, trotzdem anders geführt hast. So, und woher kommt dieser Wandel, zu sagen, dass das jetzt besser ist? Also warum ist dieser Approach besser als der andere?
Ja, also genau, Rocket war ja im Endeffekt einfach, und das habe ich ja selbst erlebt, ich habe da als Praktikant angefangen. Dann kam irgendwie der Manager vom Manager am Tag 1 und meinte, hey, dein Manager ist ausgebrannt, so übernehme jetzt hier. Niemand hat mir erklärt, was ich zu tun hatte. Ich hatte auf einmal 20 Leute im Vertrieb, deren Umsätze ich verantwortet habe. Niemand hat mir die vorgestellt, niemand hat mir erklärt, was ich zu tun habe. Einfach krass ins kalte Wasser reingeworfen. Und ich habe schon gemerkt, okay, das ist ein Approach, der mich enorm weitergebracht hat. Also immer dieses so ein paar Schuhnummern zu groß. Und so bin ich auch eigentlich immer selber an meine eigene Entwicklung rangegangen. Mir immer Aufgaben gesucht, die irgendwie ein paar Schuhnummern zu groß sind. So. Gleichzeitig habe ich aber in mir drin halt auch einen großen Drang gespürt, nach diesen großen Schuhnummern zu suchen. Und nach diesem Unangenehmen und diesem Overwhelm und der Unklarheit und Unsicherheit eigentlich zu suchen. Das war schon immer in mir drin. Und deshalb habe ich diesen Approach so 1:1 dann übernommen. Also einfach Leuten gesagt, hey, das und das ist jetzt deine Aufgabe du wirst es machen. Und sie dann eigentlich alleine gelassen auf dem Weg, so wie es bei Rocket gemacht wurde. Aber ich habe einfach gemerkt, dass das eben zu dieser Abwehrreaktion führt. Und ich immer irgendwie mit einer guten Intention das probiert habe zu tun, aber am Ende die Leute darauf super, super negativ reagiert haben und extreme negative Energie mir gegenüber gespürt haben. Also so wie die Leute extrem negativ über Oli Samba denken, ja. Weil der die Leute einfach sozusagen die Klippe runtergeworfen hat, ja. Und da sind halt einfach nur ein paar haben überlebt, ja. Am Ende des, also ich persönlich bin zum Beispiel einem Olli Samba unglaublich dankbar für das, was er geleistet hat. Ich finde, er braucht eine Statue hier. Gleichzeitig gibt es ganz, ganz viele Leute, die, glaube ich, nicht verstanden haben, was er da gemacht hat. Weil er eben die Leute die Klippe runtergeworfen hat und sie alleine gelassen hat. Ja, auf eine teils brutale Art und Weise. Und ich glaube, über die Zeit habe ich gelernt, das verschwendet zu viel Energie. Es funktioniert nur in extrem wenigen Ausnahmefällen. Es ist nichts, was du skalieren kannst. Ja? Und am Ende ist der Ansatz viel, viel nachhaltiger, viel, viel langfristig gesünder, wenn du ein System aufbaust, was diesen Prozess der Transformation, der mit viel Unsicherheit verbunden ist, dass du dafür ein System aufbaust, was es auffängt.
Ich finde es so interessant, weil es ist ja unfassbar schwer, seine eigenen Verhaltensmuster zu durchbrechen und zu sagen, ich reagiere heute nicht genauso, wie ich es gestern gemacht habe. Also jeder, der in einer Beziehung ist oder in einer Ehe und sich mit seinem Partner, seiner Partnerin streitet, lernt er aber seine eigenen Verhaltensmuster und sagt, hey, ich würde das gerne ändern, weil ich weiß, dass ich hier mich wahrscheinlich falsch verhalte. Und trotzdem kann es sein, dass man beim nächsten Mal direkt wieder in dasselbe Verhaltensmuster rutscht, weil es ja viel leichter ist, dieses Verhaltensmuster wieder zu einfach, also anstatt sich zu reflektieren in dieser Sekunde, wo man ja wahrscheinlich Puls hat, wahrscheinlich nicht die Ruhe weg hat, dann einfach zu sagen, oh, ich ändere jetzt mein Verhalten, ich wollte es ja besser machen. Wie lange hat die Transformation gedauert von so habe ich es immer gemacht zu das ist der bessere Approach und jetzt schaffe ich es in den meisten oder allen Fällen nach dem Approach, den ich gerne ausleben würde, die Menschen zu führen und zu coachen?
Ich würde nicht sagen, dass ich da bin. Also ich bin super häufig sehr stark getriggert, gestern zum Beispiel. Und was ja passiert in so einem Stadium, zum Beispiel letzte Woche hatte ich einen Tag, da bin ich einfach durchs Büro gelaufen. Ich war so sauer auf alle. Und dann habe ich irgendwie zwei oder drei Leute angemotzt. Ja. Und dann habe ich echt gemerkt, fuck, ich muss mich gerade jetzt hier zurückziehen. Ich bin nach Hause gegangen, weil ich quasi so aktiviert war und auch einfach quasi die Leute dann vor mir beschützen wollte. So, weil ich gesagt habe, ich ist too much gerade. Und ich glaube, was halt einfach generell immer wichtig ist, ist zu verstehen, woher das Ganze so kommt. Und dann auch, wie man lernen kann, damit besser umzugehen. Und ich glaube, das hat sich über die letzten Jahre bei mir stark entwickelt durch Lehrer, Mentoren, Coaches, mit denen ich arbeite. Aber die ganz einfache Erklärung ist, du bist ein Kind, du hast ein sehr sensibles Nervensystem. Dieses Nervensystem wird einfach überladen, überlastet. Wenn es überlastet wird, entwickelst du eine Kompensationsstrategie. Das ist Wut, Aggression, Rückzug, Einfrieren. Und diese Kompensationsstrategie ist dafür designed, evolutionär, dass du überlebst. Deshalb ist es erstmal ein Feature von dir als Mensch. So. Jetzt lebst du dein Leben weiter, wirst erwachsen. Dieser Teil deines Nervensystems wird aktiviert. Und die gleiche Kompensationsstrategie, die Wut, die Aggression, das Freezing, die Dissociation, spielt sich ab. Das heißt, deine emotionale Intelligenz und dein Verhalten reduziert sich auf das Alter, an dem dieser ursprüngliche Overwhelm passiert ist. Du bist also jetzt nicht der erwachsene Fabi, sondern du bist der Dreijährige.
Ja, oder ja. Der in der fünften Klasse, als die Eltern sich trennen oder so.
Genau, also in deiner Beziehung, in deinen Freundschaften, im Job. Und aus meiner Sicht ist genau das auch das größte Problem der Menschheit. Und auch der Grund, warum wir große Probleme der Menschheit nicht lösen können, ist, dass wir nicht als reife Erwachsene miteinander Probleme angehen, Herausforderungen angehen, sondern dass wir in diesem aktivierten Stadium, in dem wir leicht kommen, quasi wie Kinder miteinander und mit der emotionalen Intelligenz und der Kapazität von Kindern miteinander streiten. Also das ist erstmal sozusagen, wie das Ganze, was der Ursprung des Ganzen ist. Und dann, glaube ich, geht es darum, auch zu verstehen, okay, wie kann man das Ganze angehen und lösen. Aus meiner Sicht ist der erste Schritt eben eine regelmäßige Meditationspraxis oder andere Arten von kontemplativen Praktiken, wo es darum geht, mehr reinzufühlen, okay, was passiert hier eigentlich gerade in meinem Körper und ein genaueres Gefühl für, was sind meine Gefühle, was sind meine Gedanken, was sind meine Physical Sensations zu bekommen und auch zu lernen, ein Bewusstsein dafür zu bekommen. Also, dass ich nicht meine Gefühle bin und nicht meine Gedanken, sondern dass ich eine Ebene drüber entwickeln kann, um darauf zu schauen. Und dieses Bewusstsein ist enorm wichtig für den Prozess der Integration und Heilung. Der zweite Schritt ist, dass in diesem Kennenlernen von sich selbst sehr viel Unangenehmes hochkommt. Und das normale Verhalten ist, das Unangenehme will ich nicht haben. Das möchte ich unter den Teppich kehren. Das ist schmerzhaft. Das Problem ist, dieses Unangenehme ist entstanden an dem Punkt der ursprünglichen Lebensbedrohung. Das heißt, es kommt wieder, um dich zu warnen. Es ist wie so ein Nachbar, der denkt, bei dir brennt und der möchte unbedingt dich warnen. Und du ignorierst den. Der wird anfangen, mit den Steinen gegen dein Fenster zu schmeißen, um dich zu warnen. Der einzige Weg, den zu beruhigen, ist, den zu dir reinzuholen in die Wohnung und zu zeigen, es brennt nicht. So. Und das ist das, genau das Gleiche mit den unangenehmen Gefühlen. Die wollen dich warnen, obwohl keine Gefahr da ist. Die denken, das ist diese ursprüngliche Gefahr, die ist aber nicht da. Und der einzige Weg, dieses Gefühl zu beruhigen, weil es wird sonst lauter, wenn du es wegdrückst, und es wird dein Leben übernehmen und es wird zu Leiden führen, ist, es einzuladen und in diesem Unangenehmen zu sitzen. Und dann fängt es an, sich zu beruhigen. Der dritte Schritt ist, dass diese ursprüngliche Kompensationsstrategie, die ist in Isolation entstanden. Die ist entstanden an einem Punkt, wo gesagt wird, Beziehung ist zu gefährlich. Ich muss mich abkapseln. So. Deshalb kann die Heilung, Integration und Heilung auch nicht in Isolation stattfinden. Du brauchst also einen anderen Menschen und ein anderes Nervensystem, was mit dir an den Punkt des ursprünglichen Overwhelm gehen kann und mit dir an dem Punkt Beziehungen schaffen kann, die vorher nicht da war. Und was dann passiert, ist, dass ein Teil, der vorher wirklich so eingefroren war, oder ich finde noch ein besseres Bild ist, das ist wie so ein Stück Papier, was so zusammengefaltet ist. Und auf dem Papier ist ein Text, aber durch das Zusammenfalten kannst du den Text nicht lesen. Und der Prozess dieser Integration, also der Beziehung schaffen an diesem Punkt des ursprünglichen Overwhelms, hilft dir also dieses Papier zu entfalten und den Text zu lesen und auf einmal integriert sich das in dein Potenzial. Ja? Und dann ist der vierte Punkt für mich eben das Connecten mit dem Purpose, dem ursprünglichen Grund, warum du auf der Welt bist. Jeder hat einen Purpose, jeder hat ein Calling. Und je mehr du in die Integration und Heilung gehst, desto stärker wird deine Verbindung dazu. Und deshalb ist es ein ständiger Prozess. Und am Ende, glaube ich, steht ein besserer Vater, ein besserer Ehemann, ein besserer Freund und auch ein besserer Unternehmer, ja, der auch größere, erfolgreichere, nachhaltigere Firmen bauen kann. Ja. Und deshalb, das ist genau das, was ich jetzt über meine eigene Entwicklung und über dieses Bewusstsein versuche, in die Unternehmerwelt zu bringen.
Ich finde es interessant, weil ich glaube, ein Großteil der Venture-Welt und Startup-Welt basiert auf der Annahme, dass Gründer enorme Traumata haben und man diese finden muss, meistens ist es von etwas wegrennen, weil irgendwas in der Kindheit blöd war. Zum Beispiel, ich will es jetzt allen beweisen. Und sie deswegen diesen Antrieb haben, so groß zu bauen. Die Frage ist, das, was du beschreibst, ist ja ein Heilungsprozess. Und die Frage ist, wann will ich das als Gründer? Für mich als Person, finde ich, klingt das natürlich perfekt, weil eigentlich will ich genau das, weil ich will ja in mir balanciert sein, in dem Sinne, dass ich mich mit mir selber auseinandersetze, die Themen, die Wunden löse. Also für mich als Mensch ist das hilfreich. Die Frage ist, ist das für viele, die jetzt aus der Startup-Perspektive drauf gucken, ist das für die gesamte, also hilft uns das, größere Firmen zu bauen? Ist die Annahme, die in der Startup-Szene herrscht, dass dieses Traumata der Grund ist, dass die Firmen groß werden, per se falsch? So, wann wollen wir eigentlich, dass, wollen wir überhaupt, dass die Gründer so gesund sind, dass sie, also mental gesund, dass sie sich mit sich selber auseinandergesetzt haben?
Ja, also ich glaube, das ist auf jeden Fall das dominante Paradigma, was du beschreibst. In Amerika ist viel, we only invest in founders with a chip on the shoulder. Dieses Zero Introspection, Retard Maxing, Aussagen rund um, ich will nicht, dass Gründer oder meine Gründer Psychedelics nehmen, weil dann heilen die und verlieren ihren Drive. Also das ist genau dieses Paradigma. Im Endeffekt glaube ich, dass gesunde Gründer größere, erfolgreichere, nachhaltigere Unternehmen aufbauen können, die besser für die Zukunft der Menschheit sind. Und ich komme gleich dazu, warum. Aber im Endeffekt, was wir jetzt in Amerika ja in den auch letzten 20, 30 Jahren im Extremer gesehen haben, ist, wie individuelle Traumata skalieren mit den Firmen der Gründer und dann einen negativen, net negative Impact haben auf die Gesellschaft.
Kannst du ein Beispiel nennen?
Ja, also Social Media zum Beispiel ist ja einfach im Endeffekt ganz ursprünglich mal der Wunsch von einer Person, gemocht zu werden von anderen. Und dann ist aus diesem Wunsch von einer Person, von anderen gemocht zu werden, anerkannt zu werden, ein Monster entstanden, ja, was mittlerweile Milliarden Menschen in einem Gefängnis hält, ja, was zu Selbstmorden geführt hat, und was aus meiner Sicht nicht zu einer Verbesserung der Welt und Gesellschaft geführt hat, ja. Und davon gibt es viele Beispiele, ne? Und jetzt geht es darum zu sagen, okay, it's a proven point, dass man aus der Wunde heraus eine unglaubliche Energie kreiert und wahnsinnige Sachen schaffen kann.
Ja.
Ich kenne es aus meiner eigenen Geschichte. Die Wunde führt dazu, in meinem Fall, dass ich einfach kein Nein akzeptiere. Ja. Ich akzeptiere kein Nein von einem Mitarbeiter, den ich unbedingt haben möchte, aber der sagt, er möchte nicht bei mir arbeiten. Ich akzeptiere kein Nein von einem Partner, der sagt, er ist nicht interessiert an meinem Produkt, aber ich möchte unbedingt, dass er mein Kunde wird. Ich akzeptiere kein Nein von einem Investor, der sagt, er will nicht bei mir investieren. Wozu führt das? Das Nein löst bei mir existenzielle Ängste aus. Todesängste. Rejection. Ja, ich bin alleine und ganz junge Teile in mir werden aktiviert.
Worauf basiert das? Also, dass das auslöst?
Naja, also im Endeffekt, und ich glaube, es ist auch gar nicht immer so wichtig, genau zu wissen, okay, was war das jetzt für eine Situation, die das ausgelöst hat und so weiter, ja. Sondern es ist mehr zu sagen, hey, das ist die Realität, dass wenn ich Rejection erfahre, dann fühle ich eine existenzielle Bedrohung, ja. Und die ist zurückzuführen auf genau das, was ich vorher besprochen habe, eine ursprüngliche Overwhelm-Kompensationsstrategie daraus, ja. Und die Reaktion ist, ich zwinge dich, bei mir zu arbeiten. Ich zwinge dich, bei mir zu investieren. Ich zwinge dich, mein Kunde zu werden, weil ich einfach so crazy bin. Ja. Wenn du nicht bei mir investierst, dann fliege ich zu dir und renne in dein Office rein und überzeug dich. So. Das ist total Maniac. Ja. Und gleichzeitig erreichst du damit unglaubliche Sachen. Ja, also ich habe über 1 Milliarde geraced oder so. Ja, habe ich damit die Welt verbessert? Nein. I'm running on dirty fuel. Geht es mir dabei gut? Nein. Ja, dirty fuel bedeutet, ich habe immer 2%. Ja, ich bin immer exhausted. Ich bin und guck dir die großen Unternehmer an. So. Die sind nicht in sich ruhend und glücklich. Die sind getrieben, weil sie jeden Tag ums fucking Überleben kämpfen. Ja? Und was halt einfach passiert ist, dass wenn du das machst, dann skalierst du dein Trauma, deine Schmerzen auf Organisation, auf potenziell Milliarden von Kunden. Ich glaube, der wichtige Punkt ist, diesen anderen Ansatz von Unternehmertum. Also das in sich reinhorchen, das in dem Unangenehmen baden, das Integrieren und Heilen und das Verbinden zum Purpose und dem Calling, dass das einfach ein Branding-Problem hat. Ja, dieses Conscious Leadership, Mindful, das wird als so eine Art von Pushover gesehen. Du bist zu langsam, du bist zu weich, du bist nicht schnell genug. So. Und ich bin fest davon überzeugt, dass diese Arbeit dazu führt, dass du schneller, klarer und mit sehr viel mehr Drive und Energie große Unternehmen aufbauen kannst. Und das ist eigentlich genau diese Hypothese, die ich versuche zu beweisen. Ja? And I think the jury is out. Ja? Aber ich für mich kann sagen, dass ich den Unterschied zwischen Force und Flow kenne und dass ein Flow eben dazu führt, dass ich nicht nur meine eigene Energie nutze, sondern die Kraft des Flusses des Lebens, mit der Strömung von meinem Fluss des Lebens. Das führt ein bisschen dazu, dass ich Kontrolle abgebe, dass ich mehr vertraue. Und gleichzeitig spüre ich aber, dass ich damit sehr viel mehr Impact habe. Und durch diese persönliche Experience glaube ich fest daran, dass das etwas ist, was auch in Zukunft das alte Paradigma von aus der Wunde heraus Trauma, Schmerz skalieren und große Sachen aufbauen, ablösen wird.
Ich meine, du hast über 1 Milliarde geraced. Du hast eine Firma, die Peak 4,5 Milliarden Dollar wert war, aufgebaut, die dann hinten raus, ich formuliere es mal hart, in sich zusammengebrochen ist. Und du hast die Erfahrung selber gemacht. Und daraus entschieden, okay, also das hast du aber basierend auf alten Mustern gebaut. Mhm. Und dann hast du jetzt angefangen zu verstehen, wie du besser damit umgehen kannst. Glaubst du, ich als Gründer, der heute losrennt, kann das aus deinen Erfahrungen lernen oder muss ich die Erfahrung selber machen, dass dieses Getriebene auf den alten Mustern basierend mich nicht glücklich macht?
Also ich glaube, sozusagen diese Erkenntnis, die kann an unterschiedlichen Punkten im Leben kommen. Die kann auch schon sehr früh da sein. Und ich glaube, dass es da kein irgendwie, du kannst es nicht auf irgendjemanden aufzwingen. Also du kannst jetzt nicht zu einem 21-Jährigen nach der Uni irgendwie sagen, okay, du musst jetzt hier meditieren und so, ja. Aber dieser Punkt der Erkenntnis, der kommt früher oder später. Ja. Und was, glaube ich, da super, super wichtig ist, ist auch einfach zu erklären, dass da zwar eine große Angst da ist, den Mojo zu verlieren. Und je erfolgreicher du bist, desto mehr verbindest du ja deinen Erfolg mit eben dieser Energie aus dieser Wunde. Mhm. Und desto mehr setzt du gleich, wenn ich das löse, dann verliere ich die Energie und dann werde ich meinen Erfolg verlieren. Dann werde ich mein Standing verlieren, dann werde ich und so. Und eben diese Reassurance zu kreieren, dass das nicht so ist. Ja? Du wirst deine Fähigkeiten, das, was dich besonders macht, nicht verlieren, sondern du wirst diese Fähigkeiten aus einem gesünderen Ort heraus nutzen. Also ganz spezifisch bei mir. Ich habe unglaubliche Fähigkeiten. Ich habe unglaubliche Kraft, Sachen zu bewegen. Und die sind einfach, früher ist diese Kraft und Energie aus einem sehr, sehr engen Ort gekommen. Heute kann ich die gleiche Kraft und die gleiche Energie tappen, aber aus einem sehr viel gesünderen und nachhaltigeren Ort. Und das ist es, glaube ich, dieses Verständnis, was es braucht, um diese Transition hinzubekommen und die Angst zu mindern, dass man sein Mojo verliert, dass, wenn man da reingeht in diese Arbeit.
Du hast gesagt, du bist früher auf Dirty Fuel gelaufen. Wie dirty ist Fuel heute noch? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es von heute auf morgen quasi dann einfach komplett clean ist. Aber wie hat sich der Anteil verändert?
Ja, also ich glaube, wie gesagt, also es gibt diese Momente, wo ich einfach spüre, okay, ich bin extrem aktiviert, so. Und ich glaube, der größte Unterschied ist eben, dass ich diesen Moment der Aktivierung, dass ich darüber ein Bewusstsein habe und dass ich diesen Moment der Aktivierung einfach eigentlich auch als Geschenk sehe, als sozusagen Hinweis, der anklopft, wo ich mich tiefer mit beschäftigen kann und wo ich mehr heilen kann. Während ich früher quasi so auf Autopilot gelaufen bin. So. Und das bedeutet, immer mehr ungesunde Teile werden mit letztendlich gesünderen Teilen ersetzt. Was jetzt die prozentuale Verteilung ist, keine Ahnung. Aber bottom line ist, ich bin häufig noch auf Autopilot. Ich bin jetzt nicht irgendwie den ganzen Tag nur in einem Flow-Stadium und super happy und peaceful. So, aber ich habe auf jeden Fall ein Bewusstsein darüber, was ein guter Schritt ist.
Wir haben jetzt über die vier Bereiche im Gehirn gesprochen, wo man sich anschauen muss, welcher ist bei mir dominant und wie, in welchem müsste ich eigentlich am meisten meine Hausaufgaben machen. Wir haben darüber gesprochen, dass es Sinn macht, sich mal mit seinen eigenen Mustern auseinanderzusetzen, Triggern etc., um einfach weg davon zu kommen, immer nur in diese, also aus dieser Wunde die Energie zu schöpfen, sondern ein bisschen breiter. In einer Welt, wo ich als Gründer losrenne oder mittendrin bin und so viele Sachen auf mich einprasseln. Wie viel, also wo ist der Sweet Spot aus? Am liebsten hätte ich alles gestern schon gelöst. Ich löse es on the fly. Und wie viel Zeit nehme ich mir dafür eigentlich? Also sind das 2 Stunden die Woche? Sollte ich mal gucken, dass ich, also wie viel Zeit blocke ich mir eigentlich für mich in einer Welt, wo alle was von mir brauchen oder wollen und ich das Gefühl habe, ich muss allem gerecht werden?
Ja, also ich glaube, dass auch nochmal ganz wichtig ist, ein Satz: I'm grateful for the things I see and I'm grateful for the things that stay hidden. Das heißt, mir werden nur die Themen gezeigt, für die ich auch gerade in diesem Moment offen und bereit bin, sie anzugehen. Die Themen, für die mein System noch nicht offen und bereit ist, sie anzugehen, die bleiben ein blinder Fleck bei mir. Das heißt, im Endeffekt musst du dich eigentlich nur den Themen stellen, die sich zeigen. So. Und den Prozess kannst du auch nicht beschleunigen. So. Und dann denke ich schon, dass es, wenn sich Dinge zeigen, wie zum Beispiel, ich riskiere hier gerade meine Company, weil ich blockiert bin, Klarheit zu schaffen in meiner Organisation, dass du das zu deiner absoluten Priorität machen musst. Weil ansonsten geht deine Company kaputt. Ja. Und das kannst du nicht ignorieren. So. Und deshalb ist es der wichtigste Job von einem Gründer, sich diesen Themen zu stellen. Und idealerweise hast du ein Support-Netzwerk, in dem die Leute genau das verstehen und dich an die Hand nehmen. So, aber number one priority. Number one.
Wenn wir auf WeFox schauen, warum würdest du am Ende sagen, hat das nicht funktioniert, wie es hätte funktionieren können?
Ja, ich glaube, was auch noch ein wichtiger Punkt ist, ist zu sagen, dass, wenn du dir jetzt einen CEO anschaust, dann guckt der CEO eben mit einer getönten Brille auf seine Organisation und die Welt. Und diese getönte Brille ist meistens verursacht eben durch diese blinden Flecken, die man bewusst oder unbewusst umschifft. So. Und die Aufgabe von einem CEO ist, innerhalb von dem sichtbaren Feld die Datenpunkte, die der CEO wahrnimmt, zu verstehen und zu sagen, kann sich aus diesen Datenpunkten eine energetisch positive Spirale entwickeln oder potenziell eine energetisch negative Spirale. So. Also positiv ist zum Beispiel eine gute Marktentwicklung, toller Hire, so. Und wie kannst du das dann sozusagen noch verstärken und die Organisation noch mehr supporten und motivieren und inspirieren durch positive Elemente. Negativ ist zum Beispiel ein toxischer Mitarbeiter oder eine schwierige Marktumfeld oder Krisen und so weiter. Ne? Und die Aufgabe als CEO ist dann da reinzugehen und zu sagen, ich stoppe diese negative energetische Spirale so früh wie möglich. Und genau, ich glaube, am Ende des Tages war mein Blickfeld einfach nicht ausgeprägt genug, sodass ich negative Spiralen früh genug erkannt habe, um die letztendlich zu stoppen. Ne? Und negative Spiralen waren in allererster Linie, ich habe falsche Entscheidungen getroffen, was Mitarbeiter angeht. Ich habe also nicht genug auf mein Bauchgefühl gehört. Also mein Bauch hat mir eigentlich bei jeder Entscheidung, die sich später herausgestellt hat, falsch gewesen zu sein, immer schon gesagt, hey, du machst hier einen Fehler. Aber auf dem Papier hat es halt alle Boxen getickt und ich habe dann trotzdem entschieden. Ich glaube, das ist auch nochmal ein großes Learning. Du hast also sozusagen bewusst, rational Zugriff auf 2 von 10 Datenpunkten und dein Bauch Zugriff auf 8 von 10 Datenpunkten. Die Bauchentscheidung ist eigentlich viel datengetriebener als die rationale Entscheidung. Und gerade bei Hiring Decisions ist es, glaube ich, extrem wichtig. Dann war, glaube ich, einer der großen oder größten Fehler von mir, eben zu verbissen gewesen zu sein, das Ganze zu einem Erfolg forcen zu wollen. Und das hat sich gezeigt, zum Beispiel, als letztendlich die Zinsen angefangen haben hochzugehen. Wir hatten 650 Millionen geraced vorher. Wir hatten eigentlich noch genug Kohle. So. Und was ich halt gesehen habe, ist, okay, die ganzen Competitor, die ähnlich unterwegs sind wie wir, die krachen gerade ineinander zusammen. So. Ein Konkurrent aus Amerika ist von 10 Milliarden auf 1 Milliarde an der Börse zusammengekracht innerhalb von wenigen Wochen. Dann habe ich mich vors Board gestellt, gesagt, Leute, wir gehen dann jetzt nicht so runter wie die anderen. Wir machen genau das Gegenteil. Unsere Zahlen sind mega. Und ich gehe raus und raise jetzt eine Up-Round.
Waren die Zahlen mega?
Die Zahlen waren gut. Ich meine, die haben uns jedes Jahr verdoppelt. Ne? Wir standen ja am Ende bei 800 Millionen Umsatz, waren an der Klippe zur Profitabilität. Im Endeffekt habe ich es dann geschafft, innerhalb von 3 Monaten ein Termsheet zu bekommen. Das war Anfang 2022. Das war ein 400 Millionen Investment auf eine 6,5 Milliarden Bewertung. So. Und dann habe ich allen Boardmembern erstmal gesagt, seht ihr, ihr habt mir alle gesagt, es geht nicht. Und dann habe ich parallel dazu unsere größte Akquisition vorbereitet. Das war ein 400 Millionen EV Deal. Ja.
Müssen wir einmal kurz über EV sprechen, glaube ich?
Enterprise Value, einfach Unternehmenswert. So. Und dann ist aber dieser US-VC abgesprungen, weil sich die Situation in den USA verschlechtert hat und alle angefangen haben, zurückzuziehen und so weiter. Und dann habe ich halt viel zu sehr darauf gepocht, diesen Deal unbedingt machen zu wollen und habe dann einfach Terms angenommen. Habe ich 400 Millionen auf dieser 4,5 Milliarden geraced, aber mit signifikanten Leak-Prefs, also 2x Leak-Pref.
Bedeutet im Kurz, wenn ein Investor 400 Millionen investiert, bekommt er erstmal 800 Millionen, bevor alle anderen irgendwas bekommen.
Genau. Ich habe einfach immer nur mit Upside-Potential gerechnet und immer nur Upside gesehen. Habe überhaupt nicht verstanden, was diese Terms machen mit den Interessen auf dem Cap-Table. Und letztendlich muss man halt sagen, dass das der größte Fehler war, den ich gemacht habe. Und was ich hätte machen sollen, wäre einfach zu sagen, wir haben genug Geld, wir drücken jetzt hardcore auf die Bremse, so wie alle anderen das tun. Ja, weil die Zeiten krass ungewiss sind. Niemand weiß, wo es hingeht. Gerade Modelle wie unsere werden nicht mehr finanziert. So. Und wir müssen jetzt durch diese schwere Phase durch. So. Und genau. Am Ende zu viel gewollt, zu viel gepusht. Und diese Conflicts of Interest, die sich daraus ergeben haben, die haben eine krasse Eigendynamik angenommen. Ja. Und sind einfach dann mir aus der Hand geglitten. Es war einfach ein komplett blinder Fleck. Gar nicht auf meiner
Du hast aber nie gedacht,
Agenda.
dass der Gesellschafterkreis sich gegen dich drehen könnte.
Genau. Und am Ende ist es so, dass das nicht nur uns passiert ist, aber es gab einfach weniger IPOs. Dann haben sich Investoren hingesetzt und gesagt, okay, wie kreieren wir Returns? Und dann haben sie gesagt, okay, wir haben Leak-Prefs. Und dann ist es ja im Endeffekt ziemlich egal, was die Valuation der Company ist, wenn ich die ersten 800 Millionen, 500 Millionen aus der Firma ziehe und damit ein 2, 3x mache. Und aufgrund des Ausbleibens der IPOs haben einige Investoren dann diese Strategie angewandt. Und wie kann man das am besten umsetzen? Mit Sicherheit nicht, indem man den CEO, der an der Spitze ist, an der Spitze lässt. Und mit Sicherheit nicht, indem man irgendwie jetzt weiter ein paar Jahre diese Company groß macht, sondern indem man sagt, wir müssen eine Situation kreieren, in der man die Company fire-salen kann. Weil für mich ist ja egal, was die Bewertung ist. Ich mache meine Kohle so. Und das hat zu einem enormen Druck geführt. Und einer Dynamik, die mir komplett aus der Hand gerutscht ist. Und zu Situationen geführt hat, die im Nachhinein ja einfach sehr, sehr viel Wert zerstört haben.
Hast du dir jemals die Schuldfrage gestellt? Würdest du sagen, es sind deine Entscheidungen? Würdest du sagen, es ist die Entscheidungen anderer Leute?
Naja, ich glaube, ich bin immer letztendlich verantwortlich in dieser Position für die Entscheidungen, die ich treffe. Und die Entscheidungen, die ich getroffen habe, haben dazu geführt. Das heißt, hätte ich andere Entscheidungen getroffen, wäre der Output anders, Outcome anders gewesen. Ja, und deshalb trage ich dafür die Verantwortung.
Was hat es in dir ausgelöst? Irgendwann aus der eigenen Firma gekickt werden, jahrelang quasi eine große Vision vorantreiben, die dann sich nicht so herausstellt, wie man sich's wünscht.
Naja, also im Endeffekt in allererster Linie für mich eine starke Retraumatisierung, weil ich eben den unverantwortlichen Umgang mit Macht aus meiner eigenen Biografie, aus meiner Kindheit sehr gut kenne. Das heißt, für mich war das einfach eine komplette Wiederholung von einem Prozess, durch den ich in der Kindheit schon gegangen bin. Und aus dem ich heraus dann eine unglaubliche Kraft entwickelt habe, was Großes aufzubauen. Und gleichzeitig war ich natürlich ressourcierter, als ich es als Kind war. Das heißt, ich konnte also diesen Schmerz, der ausgelöst wurde, den konnte ich anders prozessieren. Und den konnte ich halt dann in einer Art und Weise nutzen, was eben dann dazu geführt hat, dass ich mich auf dem Heilungsweg begangen habe und nicht wieder in die gleiche Muster gefallen bin, mit einfach nur Dirty Fuel und Kraft wieder irgendwie eine Kompensationsstruktur zu bauen, sondern zu sagen, und das ist ja auch das Interessante an Trauma. Also Trauma ist ein Loop. Ne? Und das ist wie also ein unvollendeter Prozess. Und das ist wie so früher bei der Defragmentierung von einem PC, dass du im Endeffekt sehr viel Speicherkraft verlierst durch unvollendete Prozesse. Und diese Prozesse, die unvollendet sind, die wollen immer beendet werden. Deshalb kommst du im Leben immer wieder in die gleichen Situationen. Du triffst immer wieder irgendwie einen ähnlichen Partner, der ähnliche Gefühle auslöst, oder im Beruf kommst du immer wieder irgendwie an die gleichen Barrieren und so. Und das ist dafür da, dass im Endeffekt eine Heilung passiert. Ja, und dann kannst du die Heilung annehmen, diese Möglichkeit der Heilung, oder du kannst sagen, ich mache einfach weiter Scheiß drauf. So, ne? Und während ich als Kind nicht ressourciert war und sagen konnte, diese Wunden, die durch den unverantwortlichen Umgang mit Macht in mir ausgelöst wurden, kann ich als Heilungsbooster nutzen. Das konnte ich zu dem Zeitpunkt dann tun. Und deshalb glaube ich auch im Endeffekt, es ist genau so passiert, wie es hätte sein müssen. Und ich musste eigentlich in eine ähnliche Position wieder rein, um die Heilung zu triggern. Ja, und genau.
Wenn wir mal trotzdem kurz auf operative Seite gehen und wir stellen dich wieder an den Anfang von WeFox. Welche Entscheidungen hast du getroffen, Step by, also so über die Jahre hinweg, die du heute anders treffen würdest? Also wir lassen mal kurz die Bedingungen gleich, ne? Also ja. Fundraising, also Funding Environment, die Investoren geben Geld, das Modell kann finanziert werden etc. Aber heute würdest du vielleicht sagen, hey, das Modell würde ich nicht nochmal gründen. Aber wirklich zu derselben Zeit, einfach dass Gründer verstehen, wie du, wo du selber denkst, ich habe vielleicht strategisch, operativ Themen ein bisschen falsch behandelt.
Naja, also wir haben angefangen als Lösung für Versicherungsmakler, um letztendlich Produkte schneller, einfacher, besser verkaufen zu können. Das heißt, wir waren Makler im Privatkundensegment und hatten das gesamte Produktportfolio von Drittversicherern. So. Das war ein Modell, was gut funktioniert hat, mit dem haben wir ursprünglich skaliert. Und dann haben wir gesagt, okay, und das war meine strategische Entscheidung, wir müssen die Customer Experience für Makler und Endkunden optimieren, und wir schaffen das nicht über die Kollaboration und Abhängigkeit von den traditionellen Versicherern. Wir müssen eine eigene Versicherung gründen, die in der Lage ist, eigene Produkte zu bauen, die komplett in unsere Customer Experience seamlessly integriert werden können. So. Das heißt, wir haben die Entscheidung getroffen, eine eigene Versicherung zu gründen. Ich glaube, das war heute, also rückblickend, ein Fehler. Wir sind damit in ein völlig anderes Game reingegangen, ja. Haben auf einmal dann einen Balance Sheet aufgebaut. Das ist inhärent kein Venture Game. Und es bringt eine unglaubliche Komplexität und Abhängigkeit auch zu Regulatoren. Was wir hätten machen sollen, ist einfach ein MGA bauen, der zwar,
ich glaube, viele musst du MGA nochmal erklären.
Manager General Agency oder Assekurateur auf Deutsch, wo wir Versicherungsprodukte selber bauen hätten können, das Risiko aber auf anderen Balance Sheets platzieren können. Also sozusagen die Autorität von dem Balance Sheet fürs Underwriting, auch den Kundendienst und alles übernehmen unter der eigenen Brand. Das wäre der viel smartere Weg gewesen. Und letztendlich war diese Entscheidung auch nicht unbedingt nur immer getrieben von, was ist das Richtige für die Unternehmung, weil ich glaube, zu dem Zeitpunkt hätte ich schon auch entscheiden können, ja, MGA ist der bessere Weg für das Unternehmen. Es war immer zum großen Teil auch geprägt von, was funktioniert gerade bei Investoren und was erlaubt uns, die größte potenzielle Finanzierungsrunde zu raisen. So. Und es war gerade super on vogue zu der Zeit, Full-Stack-Carrier zu bauen. Und wir haben in Amerika einige gesehen, die komplett durch die Decke gegangen sind. Und es war sozusagen gerade on vogue. Ja. Und es hat mir erlaubt, eine große Finanzierungsrunde zu raisen. Das war unsere 240 Millionen Series B, ja? Was uns irgendwie zum schnellsten Unicorn aller Zeiten gemacht hat, weil die Bewertung ist ja meistens immer nur ein Resultat von dem Betrag, den du raised, so in der frühen Phase zumindest. Und genau, das war auf jeden Fall ein Fehler. Und dann auch diese Enge rund um das Thema, wir müssen unseren Umsatz jedes Jahr verdoppeln. Und dann halt zu sagen, okay, nachhaltig aus dem Maklergeschäft werden wir das nicht schaffen. Nachhaltig aus dem Versicherungsbusiness werden wir das nicht schaffen. Wir müssen jetzt also große Akquisitionen machen, um diese Ziele zu erreichen. So. Und dann war im Endeffekt auch die ganze Akquisitionsstrategie mehr davon getrieben, massives Wachstum zu generieren, als letztendlich, was braucht die Organisation. So. Und das ist, glaube ich, genau irgendwie der Punkt so. Sehr häufig von außen auf die Firma zu blicken und Ziele zu setzen und zu wenig von innen in die Firma reinzuhorchen und zu sagen, was braucht sie. Ja, also ich glaube, was auf jeden Fall die Journey bei WeFox aufzeigt, ist, wenn du dir ein Ziel setzt, so an dieses Ziel glaubst und wirklich überzeugt bist davon, ja, wenn du letztendlich die Arbeit machst, dich mit allen deinen Sinnen reinzuversetzen, wie fühlt es sich an, wenn ich dieses Ziel erreicht habe, dann anzufangen, über dieses Ziel zu sprechen und die Leute spüren, okay, dieser Typ hat dieses Ziel eigentlich schon erreicht, so, und ich glaube dem jedes Wort, weil der so überzeugt ist davon, ja, und dann deinem Plan nachzugehen, dass du damit alles erreichen kannst. Also bei mir war es ja einfach so, okay, ich nehme einfach die größte Runde, die aller Zeiten in meiner Stage geraced wurde und nehme die mal zwei und habe immer dann damit sozusagen den Fundraising-Prozess angefangen und habe dann damit überlegt, okay, wie kann ich das Geld deployen? Und eben aus dieser Logik dann heraus, also sehr von außen getrieben, kam dann eben, okay, Versicherer, kam dann eben, okay, große Akquisition, ja. Und also auf jeden Fall ist diese Strategie mal eine magische Formel, sie funktioniert. Also wir haben in der Series A 30 geraced und die Größe war 15, wir haben in der Series B 240 geraced, die Größe war 120, wir haben in der Series C über 600 Millionen geraced, die Größe war 300, also das funktioniert. Und gleichzeitig ist, glaube ich, das Wichtigste, das ist wie so eine Atombombe, die man so in seinem Arsenal hat, dieser Prozess. Und die muss man sehr, sehr vorsichtig einsetzen. Und vor allem in der Zielsetzung, also was will man wirklich erreichen, muss man sehr viel ganzheitlicher als CEO in die Organisation reinhorchen und viel mehr Aspekte wirklich beachten. Das heißt, da bin ich viel zu oberflächlich und simplistisch rangegangen. Ja.
Welche Probleme löst zu viel Geld aus?
Also notwendigerweise eigentlich nichts. Ich glaube, es ist dann schon eine Frage von Kultur und also ich glaube jetzt nicht, dass die großen Mega-Runden, die gerade jetzt am Laufen sind, notwendigerweise zu falschen Entscheidungen führen. Ich glaube, es ist sehr wichtig, sehr, sehr diszipliniert einen Plan zu haben und den zu exekuten. Und ich glaube, es löst halt eben nur Probleme aus, wenn eben das, was ich gerade gesagt habe, das Geld in Sachen investiert wird, die die Firma inhärent nicht braucht oder nicht als nächsten Entwicklungsschritt hat. So. Also wenn man probiert, damit Sachen zu forcieren. Ja.
Was würdest du sagen, wie findet man raus, wie viel Geld man wirklich braucht? Also was hättest du lieber machen sollen, anstatt zu gucken, hey, was funktioniert gerade und wie deploy ich die Kohle? Wie hättest du rausfinden sollen, so viel Geld brauchen wir wirklich.
Naja, das mache ich ja heute. Und im Endeffekt ist dieser Prozess, lass uns erstmal irgendwie eine Firma aufbauen, die gar kein Geld braucht. So, also die auf stabilen Beinen steht. Weil das Schlimmste, was halt passieren kann, ist, du brauchst Geld und stehst mit dem Rücken zur Wand. So. Also willst du eine Situation kreieren, in der du kein Geld brauchst und gleichzeitig und deshalb auch super relaxed in diesen Prozess reingehen kannst und gleichzeitig eben sagen kannst, ich sehe hier nachhaltig die Möglichkeit, in den und den und den Bereich zu investieren, um die Firma nachhaltig und skalierbar auf dieses Niveau zu bringen. Ja? Also ich glaube, das nimmt schon extrem viel Druck erstmal aus dem ganzen Prozess, nicht zu müssen. So. Und deshalb ist das, glaube ich, so die Grundlage. Ne?
Würdest du sagen, das geht für jedes Geschäftsmodell?
Also es geht heute viel besser als früher. Ne? Also in den meisten Geschäftsmodellen, gerade wenn wir jetzt irgendwie also wenn wir nicht in die Bereiche irgendwie Deep Tech, Space Tech und Infrastruktur-Plays gehen, dann geht das heute besser als jemals. Ne? Und wenn du irgendwie in einem Softwarebereich unterwegs bist und auch in einem sozusagen Service, also softwarebasierten Service-Modell unterwegs bist, dann geht das heute viel besser als früher. Und deshalb würde ich da das als oberste Regel irgendwie überall reinbringen, weil eben dann die Firma auch die Möglichkeit hat, aus der eigenen Kraft heraus Entscheidungen zu treffen und nicht muss aufgrund von Interessen von externen. So, und du als Gründer auch irgendwie immer im Driver Seat sein kannst und bleibst. Und auch dann letztendlich nicht irgendwie so Terms annehmen musst, die am Ende dann Conflicts of Interest auslösen, die dann potenziell alles zerstören können. So, ne? Und mit dieser Entspanntheit und Klarheit, glaube ich, kann man dann unterschiedliche Szenarien sich anschauen. Und je mehr Geld man raised, desto mehr Druck wird ausgelöst. Ne? Und ich glaube, das ist dann eine sehr, sehr persönliche Entscheidung für sich selbst. Also wie viel Druck möchte man in der Organisation haben und dementsprechend setzt man das Ziel. Und ich persönlich würde immer noch dazu raten, maximal viel zu raisen, aber auf einer sehr gesunden Grundlage. Ne?
Ich finde es interessant, weil es ist ja irgendwie ein Zusammenspiel aus, welches Modell habe ich? Haben wir gerade gesagt, es gibt ein paar Modelle, wo das auf gar keinen Fall funktionieren wird, weil du einfach sehr viel investieren musst, um erstmal überhaupt loszukommen. Dann in Isolation betrachtet, wenn ich der einzige Player bin, habe ich unendlich Zeit, um quasi erstmal eine gesunde Basis zu bauen. Wenn halt der Markt von mehreren Playern bespielt wird, muss ich mir natürlich angucken, wie ist das Verhältnis aus Wettbewerb und Zeit. Was glaube ich, falls ich länger brauche, um ein gleich gutes Produkt zu entwickeln auf einer gesunden Basis, als mein Wettbewerb, der quasi mit Venture-Finanzierung natürlich ein bisschen schneller ist. Was glaube ich, wie sieht das dann hinten raus aus? Also so auch so ein bisschen diese Angst durch etwas mehr Zeit, die ich vielleicht brauche. Das muss ja nicht zwangsläufig richtig sein. Du kannst das ja vielleicht auch gleich schnell schaffen, wenn du umdenkst, also wenn du Sachen anders angehst. Aber das heißt, ich muss mir überlegen, glaube ich, dass ich mittel- und langfristig gegen den Wettbewerb gewinne, wenn ich jetzt eine gesunde Basis baue. Und ich habe das Gefühl, das ist nicht in den Köpfen drin. Ich habe das Gefühl, wir leben trotzdem noch in einer Zeit, wo es darum geht, so schnell so viel wie möglich, so Landgrab, so der Markt ist jetzt da, nimm dir so viel wie möglich und so schnell wie möglich, egal was es kostet. Und es ist so dieses Zusammenspiel aus, schaffe ich es jetzt zu überleben, groß genug zu werden, um später nicht die Quittung zu bekommen, wenn sie die anderen bekommen, weil sie es vielleicht mit zu viel Geld aufgebauscht haben. Und es ist so schwer, glaube ich, als Gründer da eine Entscheidung zu finden, wo in diesem Feld, in dieser Matrix bewege ich mich, wenn ich so viele Faktoren habe, auf die man, die das beeinflussen. Bei einer isolierten Welt würde ich dir 100% zustimmen. In dieser Gesamtwelt, wo so viel passiert und man immer das Gefühl hat, man ist hinten dran, finde ich die Entscheidung deutlich schwieriger.
Ja, und ich glaube, deswegen ist es auch schon für junge Gründer wichtig, genau darauf zu achten, was macht es mit mir, wenn jetzt Konkurrent A, B, C große Runden raced, was wird dann mir ausgelöst, ist es irgendwie eine Kompensation oder ist es wirklich etwas Gesundes, so, und wenn es eine Kompensation ist, also wenn es irgendwie irrational wird, dass ich dann daran gehe, weil im Endeffekt führen dich genau diese Reaktionen häufig auf den falschen Weg. Und ich meine, heute hast du eben die Möglichkeit, das ist das, was mich am meisten interessiert, ist eben zu sagen, okay, anstatt dass wir als irgendwie TAM, als Größe des Zielmarktes letztendlich den Software-as-a-Service-Bereich anschauen, gucken wir als Größe des Zielmarktes den gesamten Dienstleistungsbereich an. Ja? Und dadurch steigert sich der TAM gigantisch. Also wenn wir jetzt zum Beispiel Legal Services angucken, dann ist der gesamte europäische Markt für Legal Service irgendwie ca. 6 Milliarden an Softwarebudget. Wenn du dir aber den gesamten Legal Market anguckst, dann sind wir irgendwie bei über 300 Milliarden. So. Und ich glaube, dass wir jetzt eben mit KI die Möglichkeit haben, KI-native Dienstleister zu bauen, die dann auf einmal diesen 300-Milliarden-Markt unter sich aufteilen und nicht mehr nur diesen 6-Milliarden-Markt. Und dadurch dann es überhaupt kein Winner-Takes-It-All-Play gibt und dieser gesamte Druck rausgeht. Du hast inhärent ein profitables Modell. Es ist nicht wie ein SaaS-Modell, was sich sehr, sehr langsam aufbaut, sondern du hast Cashflows from day one. Ja? Und gleichzeitig kannst du sehr, sehr nachhaltig über die Zeit deine Marge optimieren und am Ende ein Dienstleistungsmodell mit ursprünglichen Softwaremargen operaten und das Ganze sehr, sehr gesund in die Welt bringen. So. Von daher, glaube ich, gibt es heute viel, viel mehr Möglichkeiten, als es früher gab, auch ohne diesen letztendlich irrationalen Druck irgendwie liefern zu müssen und andere überragen zu müssen, nachhaltig große, erfolgreiche Companies aufzubauen.
Okay, die These ist, die Opportunity ist so viel größer durch KI, weil man jetzt quasi, was jemand händisch gerade in irgendeiner Beratung zusammen doktort, per KI machen kann. Das heißt, ich brauche weniger Mitarbeiter. Klar, ich verbrenne Tokens, also das darf man dann nicht außen vor lassen, aber ich kann
die
das...
Die Kosten immer weiter runtergehen, ja.
Genau, weil auch die Modelle immer besser werden und ich dann vielleicht nicht mehr das beste Modell brauche, sondern günstigeres nehmen kann, um denselben Task zu machen. Und glaube, dass ich damit quasi einfach rein in der Theorie eine 5000-Personen-Organisation mit 500 Personen plus was weiß ich wie viele 1000 KI-Agenten abdecken kann und somit ein gesundes Margenprofil habe, AI-native denke, weil Prozesse in einer 5000-Personen-Organisation umzustellen einfach extrem schwierig ist und ich quasi nicht gegen alle neuen Player ankämpfe, das ist ja häufig die Startup-Story sowieso, ich kämpfe nicht gegen alle neuen Player, sondern wir als neue Player gucken, wie viel Marktanteil bekommen wir am Gesamtmarkt, sondern ich kämpfe gegen die alten Player und versuche einfach am Gesamtmarkt zu gewinnen. Wenn du jetzt Legal Services ansprichst, ich glaube, die bekannten Beispiele ist einmal Legora aus Schweden und dann Harvey aus den USA, wo sie auch sagen, hey, mit der Bekanntheit beider, die beide irgendwie wachsen, kriegen beide mehr Aufmerksamkeit und Kunden, die nehmen sie sich gar nicht so zwingend selber weg. So häufig gelesen, ob das jetzt am Ende stimmt oder nicht, ist komplett egal. Ist nicht komplett egal, aber in der Wahrnehmung ist es zumindest auch so. Das heißt, man muss selber auch so ein bisschen seinen Fokus weg von Wettbewerb hin zu größere Opportunity verändert das Wettbewerbsfeld und dementsprechend kann ich mir vielleicht auch wenn das nicht jeder im Markt sieht, mehr Zeit nehmen. Das heißt, ich muss die Leute suchen, die daran glauben, dass wir genau, wie wir es gerade beschrieben haben, die Möglichkeit da draußen im Markt haben.
Du kannst eine KI-native Dienstleistungsfirma mit sehr, sehr wenig Geld aufbauen. Also zum Beispiel, wir haben jetzt gerade, ist noch nicht announced, aber eine KI-native Audit-Company gestartet. Da brauchst du erstmal einen Certified Auditor. Ne? Und dann brauchst du erstmal ein Mandat. Und dieses erste Mandat, das ist halt zu 90% manuell und zu 10% automatisiert. Dann kommt das zweite Mandat. Das ist dann zu 20% automatisiert und zu 80% manuell. Und über diese Zeit von Mandat zu Mandat, was übrigens Cashflow reinbringt, ja, automatisierst du
so immer weiter. So eine Wirtschaftsprüfung weiter. Kann halt auch mal schnell irgendwie 100, 150.000 Euro im Jahr sein oder mehr, je nach Größe der Firma. Ne? Also es kann auch mal eine halbe Million werden.
Und so automatisierst du immer weiter, bis du irgendwann, wir denken in dem Fall, bei 70-80% ankommen kannst. Das ist ja gleichzeitig dann auch die Marge minus die Token-Costs. Und dann hast du eine sehr, sehr solide Grundlage zu skalieren. Und auch Market Share zu gewinnen, weil diese Marge dir natürlich zulässt, auch letztendlich den Service, also den Preis recht viel, viel günstiger zu machen und die Incumbents auszustechen.
Das ist auch spannend, ne? Ich meine, vor Jahren hätte man eine Software für Wirtschaftsprüfungsgesellschaften gebaut. Heute überlegt man halt, wie sieht die Wirtschaftsprüfung der Zukunft aus und was muss ich tun, dass man nicht zu EY oder den anderen Großen geht oder allen, die danach kommen. Gibt ja doch ein paar mehr Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, weil eben durch KI sich diese Chance verändert. Das war davor jetzt nicht so trivial, einfach eine große neue Wirtschaftsprüfung zu bauen.
Genau, also die Kosten für Entwicklung von Software gehen gen Null, so. Wenn du eine Software für Incumbents anbietest, dann letztendlich reduziert sich deine Marge, weil die Bereitschaft zu bezahlen immer geringer wird. Ja. Wenn du den Service selbst anbietest, dann kann jede Optimierung in der Technologie deine Marge erhöhen. Das ist eigentlich die Logik. Ne? Also,
wenn ihr heute bei Delta als Venture Studio neue Firmen baut und ich meine, du selber betreust normalerweise 2-3, im letzten Jahr hast du 5 gemacht, was sind die Eckpfeiler, auf denen es aufbaut? Also was darf nicht mehr fehlen, wenn ihr eine neue Firma gründet?
Naja, also 95% ist letztendlich der Gründer, die Gründerin. Und eben deren Fähigkeit, diese Arbeit, die wir vorher besprochen haben, zu machen. The Delta kommt auch von Alpha, ist die Komfortzone. Beta ist genau dieses Unangenehme, was sich da meldet. Gamma ist dann der Dip, der passiert, wenn man das Unangenehme anfängt zu erforschen. Und The Delta ist dann sozusagen the new awakening, die neue Klarheit, das Zurückblicken auf Alpha, auf die Komfortzone und zu sagen, hey, das war eine schwierige, aber wertvolle, gute Reise. Und die meisten Menschen, ja, die wollen ja ihr ganzes Leben einfach nur in Alpha verbringen. Die wollen also in ihrer Komfortzone bleiben, immer wenn sich Beta meldet, wegschieben und Alpha letztendlich so gut beschützen wie möglich. So, und deshalb entwickeln sich die meisten Menschen in ihrem Leben auch überhaupt gar nicht. Ja, und das ist genau das, was wir nicht suchen. Also was wir suchen in den Gründern, die wir backen, ist, dass sie das richtig internalisiert haben, ständig auf die Suche nach dem Unangenehmen zu gehen, also auf Beta zuzugehen, und dann bieten wir dieses System an. Aber dieser Transformationswille und Wunsch ist das, wonach wir suchen, und das habe ich in das System eingebaut, indem wir am Anfang schon im ersten Schritt vom Funnel mit Tests arbeiten, wo wir so ein bisschen sehen, wie offen sind die Leute. Im zweiten Schritt vom Funnel wirklich so eine Trial-Period haben von bis zu 3 Monaten, wo wir sehr viel Zeit miteinander verbringen. Ich in dieser Zeit auch Situationen kreiere, um zu sehen, wie reagieren die, ja. Und auch schon dort mein Support-Netzwerk reinbringen und dann eigentlich zum Zeitpunkt der Entscheidung eigentlich sehr relativ klar bin, okay, diese Person hat die Resilienz und die Transformationswille, die benötigt wird, um eine große Firma aufzubauen und mit mir jetzt die nächsten 10, 15 Jahre diesen Weg zu gehen. So. Also das ist mal das Allerwichtigste. Und dann habe ich halt irgendwie meine These. Und die ist halt eben das ganze Thema Agentisierung von Financial Services. Und das muss auch passen. Und dann geht's los.
Wie denkst du darauf weiter? Ich meine, es gibt sehr viele Beispiele für Venture Studios, auch aus Deutschland heraus, auch aus Berlin heraus, die am Ende relativ schnell den Betrieb wieder eingestellt haben und entschieden, selbst wenn da mal einzelne Erfolge dabei waren, die aber gesagt haben, so hey, das ist es vielleicht doch nicht. Warum glaubst du, ist jetzt gerade eine gute Zeit für Venture Studio?
Erstmal unser Venture Studio so aufgebaut, dass eben ein Serial Entrepreneur wie ich, und derzeit bin nur ich es, aber wir wollen das auf weitere Serial Entrepreneurs skalieren, dann letztendlich nicht operative Mitgründer sind. Und das bin ich bei allen meinen Firmen, die sitzen alle bei uns im Campus. Und ich verbringe extrem viel Zeit mit denen, laufe von einem Büro zum nächsten und bin da. Nutze meine Pattern Recognition Skills, meine bisherigen Erfahrungen, mein Netzwerk, um die zu supporten. Also ich glaube, in unserem Modell sind diese Companies keine Orphans, sondern haben eben einen wirklich incentivierten, sehr, sehr erfahrenen Sponsoren, der die Erfolgswahrscheinlichkeit massiv erhöht. Das ist das eine. Das zweite ist eben, dass wir Support-System gebaut haben, was halt die Gründer eben durch diese sehr, sehr verwirrende anfängliche Phase betreut. In dieser Anfangsphase ist es sehr messy, gibt es irgendwie 10 Identitätskrisen pro Tag. Und ich glaube, da wird eben das System, was wir gebaut haben, eben mit sehr viel Coaching, wir haben auch sogar Therapeuten bei uns auf dem Campus, das ist, glaube ich, auch sehr, sehr hilfreich, um die Erfolgswahrscheinlichkeit der Ventures, die wir bauen, nochmal zusätzlich zu verbessern. Und dann letztendlich die gesamte Infrastruktur, die wir mit The Delta aufgebaut haben, das bedeutet der Campus, also Space, umgeben zu sein von super ambitious, smart, hardworking people. Unser Services, das heißt, jede Company kriegt sofort irgendwie ein Team an die Seite, was sie unterstützt bei der Entwicklung von Produkten. Und auch unser Netzwerk, also alle Gründer bekommen sofort Intros zu Talent, sofort Intros zu den besten Investoren. Und, also das ist erstmal, glaube ich, was Besonderes und warum ist es wichtig in der heutigen Zeit nochmal zusätzlich? Also das ganze Thema Building ist pretty commoditized und ich glaube, was wir anbieten, ist eben Distribution. Und gerade durch unser Netzwerk können wir Firmen, die jetzt loslegen, sehr, sehr viel schneller helfen, Traction zu gewinnen, ja, auf unterschiedlichsten Seiten, ob es jetzt Talent ist. Und das ist auch wichtig, the war for talent, ja, ob es jetzt Kunden sind, ja, ob es Investoren sind. Und ich glaube, so erhöhen wir die Erfolgswahrscheinlichkeit dramatisch, ja. Und gleichzeitig, glaube ich, bauen wir auch was echt Nachhaltiges und bringen was Nachhaltiges in die Welt.
Welches Momentum siehst du gerade vorrangig in Berlin und Deutschland, basierend auf all den Firmen, die bei euch sitzen, auf all den Gründern, die du triffst, mit denen du sprichst, auf der Konferenz, die ihr gemacht habt. So was, wie würdest du gerade die Stimmung beschreiben?
Naja, also ich glaube, es ist die spannendste Zeit aller Zeiten, irgendwie Unternehmer zu sein. Und ich spüre jetzt wieder einen unglaublichen Drive im Berliner Ökosystem. Ich habe schon irgendwie eine Zeit gehabt und ich weiß nicht, ob es jetzt irgendwie durch meine persönliche Geschichte hauptsächlich irgendwie überlagert war, aber in der hat schon so eine Art von Identitätskrise stattgefunden. Ich glaube auch, es hatte viel damit zu tun, okay, wo findet jetzt eigentlich diese Innovation statt? Also findet die irgendwie auf der Infrastruktur statt? Findet die in den Modellen statt? Muss jetzt jedes Venture irgendwie sein eigenes LLM bauen oder nicht so? Oder findet die auf der Applikation? Und ich glaube, in dieser Diskussion war Berlin und was die Stärken von Berlin sind, so ein bisschen irgendwie außen vor. So, hat hier nicht stattgefunden. So. Ich glaube, mit der wachsenden Klarheit, dass ein großes Potenzial in der Applikation liegt, sind viele, viele der ursprünglichen Stärken von Berlin wieder zur Entfaltung gekommen. Du hast extrem viele execution-driven, super smart people, die Bock haben, schnell zu skalieren, auch operativ komplexe Modelle schnell zu skalieren und in die Welt zu bringen. Und ich glaube, das hat zu so einer Art von zweiten Frühling irgendwie für Berlin geführt. Ich sehe unglaublich viele Companies, die heute sehr, sehr klein sind, die niemand kennt, die in ein paar Monaten und Jahren extrem groß werden. Und deshalb bin ich super bullish auf was Berlin angeht. Und gleichzeitig sehe ich auch, dass neben diesem execution-driven, been there, done that kind of Modell von Berlin, jetzt auch die Opportunität entsteht, wirklich im Bereich Deep Tech und Robotics was Geiles hier aufzubauen. Ja. Sehe das als riesige Chance, mit dem Absterben der Automobilindustrie extrem viel Talent jetzt dann in diese nächste Welle der großen, großen Innovation zu tappen und eine wirklich wichtige Rolle zu spielen in dieser Welle. Die Welle rund um KI und die Modelle und die Infrastruktur haben wir leider verloren. Aber ich glaube, in dem Bereich der physischen KI können wir echt noch eine große Rolle spielen. Und ich glaube, auch da kann Berlin auch noch eine große Rolle spielen.
Da gibt es ja einige Beispiele, aber jetzt nicht so viel aus dem Berliner Space bisher, meiner Meinung nach. Aber so ein David Rieger mit Neuro Robotics natürlich 1,4 Milliarden bekommen. Dann man muss auch Helsing, Quantum Systems, die ganzen Defense-Tech-Firmen natürlich nehmen, die jetzt über die letzten, sagen wir mal, 4 Wochen weit über 3 Milliarden bekommen haben an Finanzierung, die ja auch zum Teil Software, zum Teil eben dann Hardware bauen und das eben kombinieren. Und da gibt es bestimmt noch einige Beispiele mehr aus den verschiedensten Städten, aber eben nicht wirklich Berlin.
Mhm. Ja, und das liegt so ein bisschen an strukturellen Themen, die wir angehen. Was München super gemacht hat, ist diese Verbindung zwischen Akademie, Investoren, Startup-Welt mit Unternehmertum. Und da sind jetzt auch Initiativen in Berlin. Wir haben eine super Universitätslandschaft. Wir haben extrem guten Research aus Berlin, aber die Verknüpfung davon zu der Startup-Welt, die sehr, sehr zentral strukturiert ist in Berlin, die fehlt. Da gibt es Initiativen wie Uni, da involvieren wir uns auch stark, diese Verbindung zu stärken. Und ich bin überzeugt davon, dass Berlin in dem Bereich eine große Rolle spielen wird.
Was ist dein Appell an deutsche Gründer generell?
Also ich glaube eben, dass wir eine sehr, sehr große Chance haben, und zwar europäische Technologie basierend auf europäischen Werten in die Welt zu bringen. Weil es dafür weltweit eine Nachfrage geben wird. Also wir haben auf der einen Seite sozusagen das hyperkapitalistische System, in dem du quasi irgendwie deine Oma verkaufst, wenn der Preis stimmt. So. Und das hat einen Impact auf die Art von Technologie, die daherkommt. Und wir haben das Hyper-Surveillance-System aus China. Ne? Und das hat einen Impact auf die Technologie, die daherkommt. So. Und wir haben in Berlin, Deutschland und Europa einfach eine andere Wertebasis. Und ich glaube, diese Wertebasis, die muss uns nicht langsamer machen. Und ich glaube auch, diese Wertebasis muss uns nicht less bullish und ambitioniert machen. Sondern ich glaube das Gegenteil. Ich glaube, dass die Nachfrage nach Technologie basierend auf diesen Werten weltweit wachsen wird. Und dass wir eine wirkliche Technologieführerschaftsrolle einnehmen können. Und das Einzige, was ich empfehlen kann, ist eben groß zu denken. Wirklich sehr, sehr groß zu denken und sich nicht zu beschweren über fehlende Rahmenbedingungen, blablabli, blablablups. Wir sehen jetzt hier irgendwie Neura, ja, wir sehen Quantum, wir sehen Helsing. All das, alles ist möglich hier. Wir dürfen auch uns nicht verstecken vor den Amis. So. Wenn du dir in die Frontier AI Labs reinguckst, dann sind die führenden Köpfe sind alles Europäer. So. Das Talent ist hier, das Kapital ist auch hier, by the way. Also wir haben in Europa 33 Billionen an Savings, 3 Billionen in Pensionskassen. Wir machen uns selbst klein und deshalb ist es eine Frage von Mindset. Großdenken, Selbstbewusstsein und sich nicht irgendwie von Rahmenbedingungen die ganze Zeit demotivieren lassen. So.
Du hast gerade gesagt, Großdenken. So, und wir beschweren uns immer alle, dass die deutschen Gründer sich auch viel zu klein machen, humble sind, sehr ruhig sind. Du bist selber jemand, der gerade während der VFox-Zeit extrem nach außen gegangen ist, gesagt hat, hey, bold statements, sehr viel nach außen und dann auch die Keule bekommen hat, als es nicht funktioniert hat, weil wir Deutschen doch sehr gut sind, dann auch zu sagen, haben wir immer schon gewusst, draufhauen, wie auch immer. Würdest du jemandem, egal wie groß die Visionen sind, die ich innerhalb der Firma pitche, die ich meinen Investoren pitche, raten, nach draußen zu gehen und mich dieser medialen Diskrepanz oder auch Volatilität zu stellen? Oder würdest du sagen, hab die große Vision, besprich die mit den Leuten, wo es wichtig ist, aber du musst nicht alles nach außen tragen?
Aus meiner Sicht sozusagen, wenn du wirklich dran glaubst und das substantiated ist, dann musst du darüber reden. Ja. Und das nach draußen tragen. Und je größer deine Vision ist, je größer deine Ziele sind, desto mehr Gegenwind wirst du bekommen. Ja, desto mehr wird das Leben dich testen, ob du wirklich das ernst meinst oder nicht. So. Ich glaube halt, dass wir natürlich ein kulturelles Thema haben mit Scheitern, ja. Dass das eine Herausforderung sein kann für viele Leute, die dann sagen, aber wenn ich es nicht schaffe, dann werde ich halt ausgelacht oder öffentlich geköpft. Und gleichzeitig glaube ich halt, dass wir diese Kultur halt nur verändern können, indem wir Role Models haben, die, wenn sie hinfallen, wieder aufstehen. Und das einzige Problem, wenn du hinfällst, ist nicht wieder aufzustehen. Und je mehr Role Models wir haben, die zeigen, dass wenn man hinfällt, wieder aufsteht, desto mehr wird sich diese Kultur auch ändern. Ja, die Kultur wird sich nicht ändern, indem wir sagen, wie scheiße die ist und wie unfair das ist und so, sondern die Kultur wird sich nur ändern, indem man, wenn man hingefallen ist, wieder aufsteht und so ein Vorbild ist.
Ich würde fast sagen, das ist eigentlich ein ganz guter Schlusspunkt, über den man nachdenken sollte. Alles, was wir jetzt aufmachen, nimmt eigentlich so diese Energie von, warte mal, darüber muss ich nachdenken, was bedeutet das eigentlich für mich selber? Wie will ich denn eigentlich draußen wahrgenommen werden? Was möchte ich denn eigentlich machen? Was glaube ich denn auch, was für Gegenwind kommen kann, wie ich damit umgehe? Ist ja eigentlich eine Arbeit, eine Denkaufgabe, die jeder von uns machen muss, wenn man was bewegen und nach vorne tragen möchte.
Ja.
Julian, vielen lieben Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich verlinke natürlich Delta, aber auch dein LinkedIn einfach in den Shownotes. Kann sich jeder das nochmal intensiver anschauen. Danke für die ehrlichen Worte, Einblicke, die Zeit, die Reflexion und ich wünsche weiterhin erstmal viel Erfolg.
Ja, danke dir.
Danke. Und damit geht eine Folge zu Ende, wo ich eigentlich dachte, okay, das wird sehr businesslastig und dann auf einmal recht schnell gemerkt habe, dass Julian da viel reflektierter und viel persönlicher rangegangen ist, als ich ursprünglich gedacht hätte. Ich wusste, dass er selber zwischen offener damit umgeht, wie er mit der Zeit zurechtkam und was da alles passiert ist. Aber dass es so offen wird, habe ich mir gar nicht vorgestellt und konnte ich auch gar nicht sagen. Bin super happy mit dem Interview. Ich glaube, da ist viel drin, auch über so diesen ganzen Ups und Downs, die du als Gründer hast. Vor allem, selbst wenn es so aussieht, als ob es mega funktionieren würde, es hinten raus dann trotzdem zusammenbrechen kann und wie man damit umgeht und dann aus der eigenen Firma gekickt zu werden, sich neu zu finden, zu entscheiden, okay, wie machen wir weiter? Das ist echt meine. Ja, auch eine Phase, die echt wenige Gründer so hart beschreiben können und wollen. Deswegen mega, dass Julian sich die Zeit genommen hat, das auch so klar zu benennen. Und ich glaube, die Frage, wollen wir eigentlich, dass Gründer überhaupt mental gesund werden, bleibt natürlich. Nichtsdestotrotz sehr, sehr spannend zu überlegen, wie schaffe ich es, mental auf der Höhe zu bleiben und mich nicht von allem mitreißen zu lassen. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann gerne den Podcast abonnieren und mit jemandem teilen, der davon profitieren würde. Und dann freue ich mich, dich bei der nächsten Episode vielleicht schon wieder zu hören. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. So, da hast du dein Outro.